Pressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Vielen Dank.
Und ich begrüße 25 Praktikantinnen der SPD-Bundestagsfraktion, haben ganz hinten Platz genommen. Herzlich willkommen. Und ja, schauen Sie sich das an. Und dann wollte ich, bevor wir in die Tagesordnung gehen, einmal im Namen des Vorstands protestieren dagegen, dass im Umfeld der Bundespressekonferenzen oder vielmehr auf alle Fälle im Umfeld der Regierungspressekonferenzen zunehmend auch Pressekonferenzen in den Häusern mit Ministerinnen und Ministern stattfinden. Aktuell haben wir um 13 Uhr einen Termin mit Herrn Dobrindt. Ich glaube, das ist nicht im Interesse der Institution der Veranstaltung, auch nicht im Interesse der Sprecherinnen und Sprecher und schon gar nicht im Interesse der Kollegenschaft, dass das Schule macht, zumal die Ministerinnen und Minister immer herzlich eingeladen sind, hier in die Bundespressekonferenz zu kommen. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch gezeigt, dass wir da sehr flexibel sind, auch mit der Termingestaltung, um so etwas kurzfristig möglich zu machen. Das wollte ich an dieser Stelle bloß mal losgeworden sein. Sie können natürlich gerne was dazu sagen, klar.
Also ich möchte mich zunächst entschuldigen. Es stimmt, dass Minister Dobrindt jetzt parallel um 13 Uhr ein Pressestatement geben wird zum heute beschlossenen Kritis-Dach-Gesetz. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich immer bemüht sind, solche Termine nicht zu doppeln und dass wir und auch der Minister dankbare Gäste hier in der Regierungspressekonferenz sind und das auch sehr gerne wahrnehmen möchten. Wir haben festgestellt, dass ein großes mediales Interesse an dem Kritis-Dach-Gesetzbeschluss besteht und leider war es terminlich anders nicht möglich, diesen Termin so zu ermöglichen, um diesem Interesse gerecht zu werden. Das tut mir sehr leid, da bitte ich um Entschuldigung und wir versuchen dies zukünftig zu vermeiden.
Das hören wir gerne. So, dann gehen wir aber in die normale Tagesordnung. Herr Hille, Sie haben vor der Kabinettsliste noch ein anderes Thema und dann die Themen des Kabinetts. Bitte.
Ganz genau. Ich würde als erstes einmal einen kurzen Blick nach Frankreich mit Ihnen werfen. Da gibt es seit gestern ja, wie Sie alle wissen, einen neuen Premierminister und ich würde von dieser Stelle gerne für die Bundesregierung und den Bundeskanzler sehr herzlich gratulieren, dem neuen Premierminister Sébastien Lecornu zu seiner Ernennung zum französischen Premierminister und wir wünschen ihm viel Erfolg für seine Amtsführung. Eine starke deutsch-französische Partnerschaft und ein starkes, geeintes Europa sind unsere beste Antwort auf die aktuellen politischen Herausforderungen. Der Bundeskanzler hat auch zuletzt im Rahmen des deutsch-französischen Ministerrats am 29.08. in Toulon selbst die Gelegenheit gehabt, mit dem bisherigen Verteidigungsminister Lecornu sich auszutauschen. Und die gute und enge Zusammenarbeit mit Sébastien Lecornu werden wir mit ihm auch in seinem neuen Amt als französischem Regierungschef fortsetzen.
Würde ich dann weitermachen mit den
Gibt es dazu eine Frage? Es gibt keine Frage dazu, dann können Sie gleich erregen.
Heute hat, wie üblich am Mittwoch, auch wieder das Bundeskabinett getagt und hat wieder eine Reihe wichtiger Beschlüsse getroffen, insgesamt 7 an der Zahl. Auf einige möchte ich mit Ihnen besonders blicken. Da wären einmal das Steueränderungsgesetz 2025. Sie wissen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen von Kosten zu entlasten, ist prioritäres Ziel dieser Bundesregierung. Und dafür haben wir heute einige steuerliche Verbesserungen beschlossen. Hier will ich Ihnen die Schwerpunkte nennen, die wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Da wäre als erstes das Thema Pendlerpauschale. Zum Jahresbeginn 2026 wird die Pendlerpauschale dauerhaft auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht. So kann es zu Entlastungen pro Jahr von bis zu 350 Euro für Pendlerinnen und Pendler kommen. Wer täglich pendelt, profitiert damit deutlich stärker als zuvor. Das sorgt auch für Gerechtigkeit, für mehr Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land und ist eine spürbare Entlastung, gerade für Leistungsträger im ländlichen Raum. Zweiter Punkt, der in dem Steueränderungsgesetz drin ist, ist die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie. Ab dem 1. Januar 2026 wird sie von derzeit 19% auf dauerhaft 7% reduziert. Zweck der Maßnahme ist es gezielt, die Gastronomiebranche zu stärken. Und wir haben auch eine Stärkung des Ehrenamts in diesem Gesetz drin. Die Bundesregierung will das Ehrenamt stärken und mehr Anreize schaffen, sich stärker bürgerschaftlich zu engagieren. Dafür werden unter anderem die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale auf 3.300 Euro bzw. 960 Euro erhöht. Damit hat die Bundesregierung sehr schnell weitere wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Und erlauben Sie mir den Hinweis, dass das alles Maßnahmen sind, die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in ihrem Portemonnaie spüren. Sie sehen daran, dass die Bundesregierung es beim Thema Entlastungen sehr ernst meint und auch schon den Beweis angetreten ist, dass wir das tun. Das zweite Thema ist gerade schon einmal angesprochen worden. Das zweite wichtige Gesetz ist das Kritis-Dach-Gesetz, das das Kabinett heute beschlossen hat. Mit dem Gesetzentwurf wird ein Vorhaben des Koalitionsvertrags und zugleich auch die EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen umgesetzt. Damit schafft die Bundesregierung die Basis für einen verbesserten physischen Schutz unserer kritischen Infrastrukturen. Das Kritis-Dach-Gesetz legt erstmalig ein Dach über die verschiedenen Sektoren von Energie, Transport, Verkehr, Ernährung bis hin zu Abfallentsorgung und Weltraum. Mit ihm sollen bundeseinheitliche und sektorenübergreifende Mindestanforderungen zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen geregelt werden. Diese treten neben die bestehenden Regulierungen für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen. Das betrifft vor allem die bundesweite Identifizierung der wichtigsten kritischen Infrastrukturen, Risikoanalysen der Betreiber und von staatlicher Seite, Mindestvorgaben für Resilienzmaßnahmen der Betreiber und ein Störungsmonitoring. Das Gesetz ist, kann man so sagen, ein echter Meilenstein, um uns in Deutschland sicherer aufzustellen. Es bereitet, wenn man so will, die Grundlage, um die Verletzlichkeit unseres Landes deutlich zu reduzieren. Und dann möchte ich Ihr Augenmerk auch noch auf drei Themen richten, die unter den sogenannten Top-1-Punkten beschlossen worden ist. Da war einerseits das Standortfördergesetz. Ziel der Bundesregierung ist es, klare Impulse für mehr private Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu setzen. Dafür haben wir heute das Standortfördergesetz beschlossen. Konkret enthält der Gesetzentwurf drei inhaltliche Schwerpunkte. Erstens, wir erleichtern den Kapitalmarktzugang für kleine Unternehmen und Start-ups und fördern den Fondsmarkt. Zweitens, wir verbessern die steuerlichen Rahmenbedingungen und schaffen dadurch Anreize für Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien. Und drittens, wir beseitigen überflüssige Bürokratie, unter anderem durch die Streichung und Verschlankung zahlreicher Prüf-, Melde- und Anzeigepflichten. Und dann möchte ich Ihr Augenmerk noch lenken auf zwei Themen, die etwas versteckt sind sozusagen. Das ist einerseits die Förderung von E-Mobilität und zweitens ist es die sogenannte Agrardieselrückvergütung. Auch die hat das Kabinett heute beschlossen. Damit wird eine Regelung wiederhergestellt, die bis vor einiger Zeit galt. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe werden damit jährlich um 430 Millionen Euro entlastet. Auch damit löst die Bundesregierung ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag und dem Sofortprogramm für Deutschland ein. Und es zeigt, auch an dieser Stelle können sich die Bäuerinnen und Bauern, die Landwirte, auf die Bundesregierung verlassen. Soweit zu den Themen aus dem Kabinett.
Dankeschön.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann weiß ich, dass es einige Fragen dazu gibt, Herr Rinke.
Ja, Heile, eine Nachfrage. Sie haben eben gesagt, bei der Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastrobranche, dass die Bürger das auch unmittelbar im Portemonnaie spüren. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie denn die Bundesregierung sicherstellen will, dass die Steuersenkungen auch an die Verbraucher weitergegeben werden. Gibt es da irgendwelche Kontrollen? Also in dem Gesetzentwurf wird ja nur erwähnt, können an die Verbraucher weitergegeben werden und zusätzliche Investitionen sind möglich. Also gibt es irgendeine Kontrolle, dass die Bürger davon tatsächlich profitieren?
Ziel ist es, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, die Gastrobranche zu stärken einerseits und andererseits auch zu vermeiden, dass Preise immer weiter steigen. Wir alle haben, denke ich, ein Interesse an einer lebendigen Gastrokultur. Dafür ist es benötigt, dass sich einerseits die Gastronomen das Betreiben ihrer Gastronomie leisten können, aber es ist natürlich auch nötig, dass die Menschen sich den Besuch in der Gastronomie leisten können. Und genau mit dieser Zielrichtung also haben wir dieses Gesetz verabschiedet. Und es ist natürlich die Erwartung, dass diese Entlastung auch an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird.
Darf ich nochmal nachfragen, gibt es irgendeinen Überprüfungsmechanismus, dass das auch passiert?
Vielleicht kann das BMF dazu was sagen.
Ja, also ganz, ganz grundsätzlich vielleicht zunächst. Es ist so, dass die Weitergabe der Steuersenkungen an Verbraucherinnen und Verbraucher als auch zusätzliche Investitionen des Gastronomen möglich sind. Die Entscheidungen sind abhängig von Marktbedingungen und obliegen den betroffenen Unternehmen.
Ja, jetzt haben Sie zitiert, was da drin stand. Ich wollte ja wissen, ob es eine Überprüfungsmöglichkeit gibt.
Grundsätzlich ist es so, wie eben dargestellt, es besteht sowohl die Möglichkeit einer Weitergabe als auch Investitionen zu tätigen.
Herr Steinkohl dazu.
Die Frage des Kollegen Rinke kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern es gibt ja jede Menge Aussagen von einschlägigen Verbänden, dass da nichts an die Verbraucher weitergegeben wird. Wenn dem so sein sollte, würde dann die Steuersenkung wieder zurückgenommen werden?
Herr Steinkohl, Ihnen wird gerade aufgefallen sein, dass ich durchaus bewusst darauf hingewiesen habe, dass es natürlich auch darum geht, weitere Preissteigerungen in der Gastronomie zu verhindern. Auch das ist ja eine Entlastung, die an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird, wenn man so will. Also ich würde dafür werben, Entlastung nicht nur im Sinne von, es werden Preise gesenkt zu verstehen, sondern es wird auch ein weiterer Anstieg von Preisen verhindert.
Herr Jung dazu?
Also es geht Ihnen darum, dass die Preise nicht weiter steigen, statt dass die Preise gesenkt werden, basierend auf der Steueränderung jetzt.
Herr Jung, Preissenkungen sind natürlich für alle immer wünschenswert, aber ob sie bezahlbar sind, ist eine Frage, die sich, und das hat die Kollegin des BMF ja gerade geschildert, im Marktgeschehen sozusagen zeigen muss. Und unser Ziel ist es, bestmöglich zu entlasten, wobei eine Entlastung auch nicht steigende Preise sein können.
Aber wen wollen Sie jetzt entlasten? Diese Betriebe oder die Menschen, die diese Betriebe besuchen? Weil Sie haben ja gerade gesagt, dass die Weitergabe der Steuersenkung möglich ist und dass Sie das erwarten. Und gleichzeitig sagen Sie, naja, Hauptsache die Preise steigen nicht.
Ziel der Maßnahme ist es, eine lebendige Gastronomiekultur in Deutschland zu erhalten. Und dazu gehört, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es Gastronominnen und Gastronomen gibt, die Gaststätten, Restaurants, Kneipen und dergleichen betreiben. Es gehört aber ebenso dazu, dass es einen Markt gibt, dass es Kunden gibt, die sich das leisten können und wollen. Und genau diese beiden Ziele werden damit verfolgt, um eine Gastrobranche, Gastronomiebetriebe in Deutschland weiter zu erhalten und den Menschen zu ermöglichen, diese zu besuchen. Vielleicht ist das der Satz, der Ihnen das verständlich macht.
Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, neben klassischen gastronomischen Betrieben wie zum Beispiel Restaurants profitieren von dieser Maßnahme, aber auch Bäckereien, Metzgereien und der Lebensmittelhandel, ebenso wie Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Catering sowie Kita, Schul- und Krankenhausverpflegung. Vielleicht noch zur Ergänzung.
Herr Kiefer, war das dazu?
Ja, genau, also mir ist schon bewusst, dass die Maßnahme im Koalitionsvertrag steht, aber mir ist tatsächlich keine Ökonomin und kein Ökonom bekannt, die dieser Maßnahme irgendwas abgewinnen kann. Es ist ja eine reine Subvention für eine Branche oder für ein paar mehr Branchen. Gleichzeitig kostet es den Bundeshaushalt von 27 bis 29 nochmal 6 Milliarden mehr, in einer Zeit, in der sie 174 Milliarden Euro auftreiben müssen. Also warum genau leisten Sie sich das gerade jetzt?
An wen richtet sich die Frage?
An Frau Ennu.
Dann vielleicht zunächst einmal ganz grundsätzlich zum Charakter einer Verbrauchersteuer. Entspricht es, dass Steuersatzsenkungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden? Vielleicht das einmal ganz grundsätzlich zu den finanziellen Auswirkungen kann ich gerne auch noch mal ergänzen, dass die finanziellen Auswirkungen im Entwurf zum Haushalt 26 berücksichtigt sind und dass die Beratungen zum Bundeshaushalt 27 noch nicht begonnen haben.
Gibt es weitere Fragen zu den genannten Kabinettsthemen? Herr Warwick?
Ich gesagt nicht, aber zu dem allerersten.
Nee, pardon, aber zu Frankreich. Ich mache gerade eine Einleitung und sage zu den genannten Themen und Sie sagen gleich selber schon nicht.
Ja, ich sage ja zu dem davor genannten Thema Frankreich, da ist mir eine Frage entfleucht, genau.
Zum Thema Frankreich können Sie gerne noch fragen, bitte.
Genau, mir ging es darum, wie die Bundesregierung es denn einschätzt, dass Macron jetzt erneut auch im dritten Anlauf einen Premierminister designiert, der im einstelligen Bereich, also der für eine Partei steht, die, glaube ich, bei ihm, Les Républicains, die stehen bei 7% und der eigentliche Wahlgewinner, das linke Bündnis Front Populaire, nach wie vor ignoriert wird. Da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung denn auch demokratietheoretisch es bewertet, dass es Macron verhindert, dass das eigentlich etablierte System, dass der Wahlgewinner den Premierminister stellt, zum dritten Mal von ihm ignoriert wird, mit den entsprechenden Folgen für die Stabilität des engen Partners.
Als erstes, Herr Warwick, muss ich deutlich machen, dass ich mir keine Ihrer Deutungen oder Unterstellungen zu eigen mache. Uns ist wichtig, und das unterstreiche ich noch einmal, das deutsch-französische Verhältnis ist so gut wie lange nicht. Es gab in den vergangenen Wochen mehrere Kontakte. Der Bundeskanzler hat mehrfach den französischen Staatspräsidenten getroffen. Wir haben einen deutsch-französischen Ministerrat gehabt. Wir haben in der vergangenen Woche ein deutsch-französisches Unternehmertreffen gehabt. Das zeigt, von was für einer großen Bedeutung für uns, für die Bundesregierung und für Deutschland das Verhältnis zu unserem engen Partner und Freund Frankreich ist. Und wir freuen uns, dass es jetzt in Frankreich gelungen ist, sehr schnell einen neuen Premierminister zu berufen. Und dem habe ich gerade gratuliert. Dem wünschen wir viel Erfolg und werden die erfolgreiche, enge Zusammenarbeit auch mit dem neuen Premierminister fortsetzen. Und darauf freuen wir uns.
Zusatz?
Ja, können Sie mal ausführen, welche Prämissen Sie nicht teilen? Ich habe lediglich gesagt, dass Nouveau Front Populaire der Wahlgewinner ist. Und jetzt,
ich würde mich jetzt ungern auf diese Debatte einlassen, Herr Warwick, weil wir haben echt wirklich viele andere Themen und insofern würde ich gerne jetzt weitergehen im Zug und nicht in so einen Dialog eintreten.
Das ist ja kein Dialog.
Herr Jessen, müssen wir jetzt noch weitermachen, weil wir haben tatsächlich noch die Themen Ukraine und auch den Angriff in Katar.
Ah, das ist zu den Kabinettsthemen, gut, wo Sie eben gefragt haben, ob es da eine Nachfrage gibt. Bezieht sich nochmal auf Steuererleichterungen. Wem kommen die in der Gastronomie zugute? Es gibt zum Beispiel, Foodwatch hat ausgerechnet, dass die gesamte Fastfood-Branche überdurchschnittlich davon profitiert. Ich glaube, 500 Millionen Euro pro Jahr. Wie können Sie sicherstellen, dass die Erleichterungen tatsächlich bei den kleinen Betrieben in der Gastronomie ankommen oder nehmen Sie in Kauf, dass die großen Ketten und Systemgastronomie überdurchschnittlich profitieren?
BMF oder Herr Heile?
Ja, oder Finanzministerium, je nachdem.
Ja, also wie gesagt, ich habe, was ich jetzt dazu sagen konnte, gesagt. Wie Sie wissen, beziehen wir auch keine Stellung zu Studien oder Analysen außerhalb des Hauses oder der Bundesregierung. Aber wie gesagt, ich habe ausgeführt, beziehungsweise der stellvertretende Regierungssprecher hat ausgeführt, wie sich die Umsatzsteuersenkung niederschlägt.
Ja, aber die Frage zielt ja darauf ab, nehmen Sie in Kauf, dass es nach diesen Berechnungen überdurchschnittlicherweise nicht die kleinen Betriebe, sondern die Fastfood-Industrie ist und die Systemgastronomie ist, denen die Erleichterung nutzt. Das ist ja eine Asymmetrie.
Wie eben erläutert, müsste ich Ihre aufgestellte Mutmaßung erstmal verifizieren. Das, was ich Ihnen jetzt dazu gesagt sagen kann, habe ich gesagt. Sollte ich zu diesem Punkt noch was nachreichen können, dann tue ich das gerne. Aber
danke.
Wie gesagt.
Dann rufe ich das Thema Drohnen.
Wir haben eine Nachfrage zu einem Thema, was nicht auf der Kabinettsliste stand, aber eigentlich hätte draufstehen sollen.
Ja, geht bitte.
Herr Hille, Herr Böckler, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum die Krankenhausreform, die ja eigentlich auch für heute geplant war, nicht draufstand.
Herr Rinke, Sie kennen das Verfahren, dass es immer wieder vorkommt, dass man avisierte Zeitpunkte nicht ganz erreicht, weil es noch kleineren Beratungsbedarf gibt. Das ist bei diesem Thema der Fall, aber das Ganze ist, oder ich bin sehr optimistisch, dass wir zeitnah auch dieses Thema im Kabinett beschließen werden.
Können Sie sagen, woran es hakt?
Auch das wissen Sie, dass wir zu derartigen Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung uns nicht öffentlich verhalten. Aber es ist, dass soweit kann ich gehen, nichts Gravierendes.
Gut, dann kommen wir zum Thema Drohnen und Polen, Ukraine. Herr Lehmann.
Ich wollte fragen, es mittlerweile, Polen hat bestätigt, dass die haben 19 Drohnen gefunden. Wie die Bundesregierung reagiert überhaupt auf diese Nachrichten? Und vielleicht ein Kommentar zu meiner Eilmeldung, dass gerade jetzt NATO hat der Artikel 4 aktiviert.
Ja, da kann ich zu sagen, dass ich bei dem Vorgang, den Sie geschildert haben, in Polen um einen sehr, sehr ernsten Vorfall handelt. Wir stehen dazu in engem Austausch mit unseren polnischen Partnern. Es zeigt einmal mehr, unter was für einer Bedrohung wir stehen und wie sehr wir ausgetestet werden von Russland. Es ist deshalb naheliegend und verständlich, dass Polen da Gesprächsbedarf hat und Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrages beantragt hat. Aus unserer Sicht ist das vollauf gerechtfertigt und unterstreicht, wie ernst wir als Alliierten diesen Vorfall nehmen müssen.
Und meine Nachfrage an Herrn Müller, können Sie sagen, inwiefern hat sich Deutschland oder Bundeswehr überhaupt in diese nachtliche Aktion in Polen beteiligt?
Sie wissen ja, dass wir am Flugplatz oder in der Nähe von, ich glaube, Rzeszów ausgesprochen, richtig? Von Rzeszów zwei Patriot-Feuereinheiten, also zwei Kampfstaffeln Patriot stationiert haben, zusätzlich noch Unterstützungskräfte, die das Ganze ermöglichen. Diese Kräfte haben den Auftrag, 24/7 für den Schutz dieses Raumes, dieses Schutzobjekts zu sorgen. Und natürlich waren die Radargeräte und war die Truppe in der letzten Nacht natürlich, also gemäß ihrem Auftrag, wachsam und aktiv. Und im Rahmen, das muss man sich so vorstellen, dieses NATO Integrated Air Missile Defense Team, mit der mehreren Sensoren, also polnische Radar.
Achso. Pardon.
Soll ich nochmal anfangen? Okay, also das NATO Integrated Air Missile Defense System beinhaltet ja mehrere Sensoren, nicht nur die deutschen Patriot, die vor Ort sind, aber die Deutschen haben in diesem Systemverbund natürlich ihren Auftrag erfüllt, haben geschaut und haben dann sofort mit den anderen Partnern die Alarmbereitschaft erhöht und haben dann mit ihren Daten auch zum Lagebild, zum Gesamtlagebild beigetragen. Ein Einsatz der Patriot, also ein Schuss unserer Lenkflugkörper, ist nicht erfolgt. Also eine direkte Beteiligung an den Abwehrmaßnahmen ist nicht erfolgt. Die NATO hat ja, Sie haben es vielleicht mitbekommen, auch bestätigt, dass noch weitere Sensoren im Einsatz waren, zum Beispiel in AVEX, also eine Radaraufklärungsplattform in der Luft. Auch dort waren die Deutschen nicht mit Crews beteiligt, genauso nicht bei Tankflugzeugen oder einem Tankflugzeug, was die NATO mittlerweile auch bestätigt hat, was im Rahmen der MMF, einer multinationalen Tankerflotte, wo wir beteiligt sind, aber wo wir in der letzten Nacht keine Crews an Bord hatten. Also unsere Beteiligung am Vorgang ist die Lagebilderstellung, was unser Auftrag ist. Und die deutschen Truppen, das kann ich sagen, sind wohlauf. Wir passen natürlich auch dort die Schutzmaßnahmen immer lagebezogen an, weil die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten oberste Priorität hat und reagieren natürlich immer dann auch darauf, was in der Umgebung passiert und was gegebenenfalls die Sicherheitslage auch für die direkt Beteiligten vor Ort beeinflussen könnte.
Herr Fechner? Achso, pardon. Frau Descher? Ja, klar, natürlich.
Einfach nur zur Komplettierung des Bildes, weil hier von Artikel 4 Konsultationen im NATO-Rat die Rede war, die stattgefunden haben, die in der Allianz den Umgang mit der Bedrohung für unsere gemeinsame Sicherheit bedeuten. Das einzuordnen, kann ich noch ergänzen, dass auch im EU-Rahmen die Partner sich austauschen. Da wird heute ebenfalls im Rahmen einer Sitzung des Ausschusses der ständigen Vertreter dieser sehr ernstzunehmende Vorfall Thema sein. Ich darf vielleicht auch noch ergänzen, dass Polen natürlich die volle Solidarität der Bundesregierung angesichts der russischen Verletzung des polnischen Luftraums genießt.
Herr Fechner.
Genau, meine ursprüngliche Frage hätte auch sich auf die Beratungen im E5-Format in London bezogen. Dann die Nachfrage dazu, denken Sie, dass Russland mit der Verletzung des NATO-Luftraums die Verteidigungsbereitschaft des Militärbündnisses einfach nur austesten will? Vielleicht AA oder Verteidigungsministerium?
Herr Fechner, ich glaube, das habe ich gerade schon beantwortet. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass das zeigt, unter was für einer Bedrohungssituation wir uns befinden und wie wir immer wieder, wir mit unseren Verbündeten immer wieder getestet werden. Das ist ja auch, das ist jetzt ein besonderer Fall, aber auch in der Ostsee beispielsweise erleben wir ja regelmäßig Vorfälle, die uns wachsam halten.
Sie haben ja auch mich adressiert, also vielleicht über Motivation möchte ich gar nicht spekulieren, aber ich kann klar sagen, dass wir uns so oder so natürlich nicht einschüchtern lassen und gemeinsam entschlossen handeln, so wie das im NATO-Rahmen passiert, beraten und handeln. Und genau das ist, glaube ich, die Prämisse, unter der wir als Alliierte, aber auch als EU-Partnerinnen und Partner agieren.
Herr Rinke nochmal.
Ja, ich hätte ganz gerne nachgefragt, was denn die Bundesregierung zu den Forderungen von Herrn Zelensky sagt, der gesagt hat, das sei ein Beispiel dafür, dass die westlichen Staaten ihre Luftabwehrkapazitäten auch über der Ukraine einsetzen sollten, damit man die Drohnen und Raketen frühzeitig abschießt. Herr Heller, der Schau.
Ich kann gerne generell einsteigen, ohne dass ich jetzt im Detail einzelne Aussagen kommentieren werde. Aber ich glaube, Gegenstand der genannten Beratungen ist immer ja auch, dass wir gemeinsam schauen, wie wir A, das Bündnisgebiet, die Allianz, am effektivsten gemeinsam schützen können, aber natürlich auch, auf welche Art und Weise wir der Ukraine weiter politisch, militärisch, humanitär und wirtschaftlich zur Seite stehen können. Ich glaube, der Austausch ist da sehr eng und intensiv. Ich weiß nicht, ob die Kollegen BMVG oder Regierungssprecher noch Ergänzungsbedarf sehen.
Außer den allgemeinen Hinweisen, die Sie kennen, dass Deutschland zu den stärksten Unterstützern der Ukraine gehört und wir auch weiterhin gewillt sind, die Ukraine nach Kräften mit allem, was geht und was sie braucht, zu unterstützen, damit sie ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen kann.
Wenn ich nachfragen darf, ist denn jetzt denkbar, dass auch deutsche Patriot-Raketen über dem Gebiet der Ukraine eingesetzt werden? Von Polen aus.
Also spekulieren möchte ich nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die deutschen Patriot in Rzeszów einen Schutzauftrag haben. Dafür sind sie da. Dafür werden sie im Rahmen der NATO-Luftverteidigung eingesetzt. Und wenn es zu einer Situation, zu einer Eskalation kommen sollte, wo genau dieses Schutzobjekt bedroht ist, haben sie natürlich auch gemäß der Einsatzregeln das Recht, diese Bedrohung abzuwehren.
Dazu, Herr Kollege.
Deutsche Welle, Roman Gonczarenko, Frage an Herrn Müller, direkt im Anschluss. Wie gefährlich war nach Ihren Informationen dieser Einsatz bei Rzeszów? Also wie weit waren die russischen Drohnen entfernt und waren sie tatsächlich auf Kurs nach Rzeszów? Danke.
Zu Details, wie genau und wann genau und wo genau etwas passiert ist gestern, würde ich Sie bitten, sich an die polnischen Behörden zu wenden. Weil wenn dann die zu ihrer Luftraumverletzung im Detail sprechen, zu unseren Details mag ich nicht sagen, weil das dann Aufschluss geben könnte über Sichtweiten, Winkel, Vorwarnzeiten, das mag ich ungern machen. Dieses Sensornetzwerk ist sehr wertvoll, hochprofessionell und ich glaube, die letzte Nacht zeigt auch, wie wichtig das ist, dass die NATO-Luftverteidigung aktiv ist und funktionsfähig und leistungsstark. Wir haben ja nicht nur die Systeme, die in Polen stehen, sondern über ganz Europa verteilt. die Integrated Air Missile Defense, wir haben unsere Alarmrotten, die übrigens auch nicht eingesetzt war, die deutsche Alarmrotte, um das auch nochmal klarzustellen. Wir hatten bis vor 7 Tage eine Alarmrotte sogar in Polen stehen, die im Rahmen vom Enhanced Air Policing in Polen eingesetzt war für 4 Wochen. Die war aber natürlich jetzt schon zurückzeitig und war auch nicht eingesetzt. Aber diese Alarmrotten, diese Systeme, die Sensoren sind extrem wichtig. Wir müssen darüber nicht alles erzählen.
Nachfrage dazu. Wie sind die Eingangs-, also Rules of Engagement auf Englisch, Einsatzregeln? Wer entscheidet, ob die Deutschen zum Beispiel mit Patriot tatsächlich Drohnen abschießen? In der Ukraine werden Drohnen normalerweise nicht mit Patriot abgeschossen. Das sei aus Kostengründen nicht sinnvoll. Wie sieht das die Bundeswehr? Wie sind das die Regeln? Danke.
Die Rules of Engagement geben nicht vor, mit welcher Waffe Sie gegebenenfalls welche Bedrohung abwehren. Die Rules of Engagement geben vor, dass Sie so Situationen wie Kollateralschäden verhindern, dass Sie entsprechend der Vorgaben handeln, dass Sie entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen handeln. Deswegen gibt es nicht vor, mit welcher Waffe Sie welches Ziel abwehren oder welchen Angriff Sie abwehren. Wie ich gesagt habe, die Rules of Engagement geben in diesem Fall vor, dass ich das Schutzobjekt schützen darf, wenn eine Bedrohung entsprechend da ist. Und die entsprechende Entscheidung läuft dann über die NATO-Kommandostruktur, weil, wie ich gesagt habe, die deutschen Patriot dort nicht im luftleeren Raum agieren, sondern immer Teil sind dieser NATO Integrated Air and Missile Defense.
Dann hatte ich noch Herrn Bebenroth.
Marc Bebenroth, Tageszeitung Junge Welt. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr Müller, dass Sie auch nichts dazu sagen können zum jetzigen Zeitpunkt, welche Flugbahn diese Maschinen hatten?
Ist korrekt, da müssten Sie sich an die polnischen Behörden wenden.
Eine Nachfrage noch, Lernfrage. Was können Sie denn dazu sagen, was für Maschinen das waren, wer die besitzt, betreibt oder in Besitz genommen hat?
Darf ich nachfragen, was Sie mit Maschinen meinen?
Was da abgeschossen wurde. Ich kenne jetzt leider den Typus da nicht genau.
Die Drohnen vermutlich.
Ja.
Also, wie ich gesagt habe, zum eigentlichen Waffeneinsatz, zum eigentlichen Abschuss müssen sich die polnischen Behörden aussagekräftig sein, weil wir uns nicht zu der Luftraumverletzung, weil es nicht unser Land betroffen hat. Wir können uns nur zu unserem Anteil äußern, was ich hier getan habe.
Herr Jessen und dann Herr Lehmann.
Können Sie uns sagen, ob es sich um Aufklärungs- oder um Kampfdrohnen handelte? Wie ist da Ihr Kenntnisstand? Das ist ja nicht identisch.
Das kann ich nicht sagen. So eine Information werden, wenn, dann im eingestuften NATO-Informationsverbund geteilt.
Herr Lehmann nochmal.
Ich würde gerne wissen, wie werden Sie das, was am Nacht passiert ist, einstufen? War das ein Angriff? War das massive Provokation? Also wie kann man das so wörtlich benennen?
Ich glaube, dazu gibt es ja jetzt die Konsultation im NATO-Rahmen, wo genau diese Fragen besprochen werden mit den Partnern im Bündnis. Dafür ist das da.
Wenn ich ergänzen darf, der NATO-Generalsekretär hat sich ja öffentlich dazu geäußert und auch auf Beratungen hingewiesen. Das ist, glaube ich, nochmal sehr lohnenswert. Das ist leider jetzt auch irgendwie halb parallel zu dieser Veranstaltung, aber das ist, glaube ich, eine sehr aussagekräftige Referenz, wie er das nach den Beratungen eingeschätzt hat.
Dann Herr Warwick.
Wir hatten ja im November 2022 den Fall, wo es auch einen Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet gab, der zuerst Russland zugeschrieben wurde und sich dann später als ukrainische S-300-Rakete herausstellte. Vor dem Hintergrund würde ich gerne die Frage des Kollegen aufgreifen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die Flugbahnen auch noch gar nicht klar. Wieso hat die Bundesregierung denn nicht bisher abgewartet, die anlaufenden Ermittlungen abgewartet, bevor sie ein Urteil trifft, um dann mit Sicherheit sagen zu können, wer von wo diese Drohnen hat starten lassen?
Ich habe nicht gesagt, dass die Flugbahnen nicht klar sind. Ich habe gesagt, dass diese entsprechenden Informationen zu Flugbahnen, zu Typen, Geschwindigkeiten, Orten eingestuft sind und nicht für die öffentliche Diskussion bestimmt sind.
Das heißt, die Bundesregierung hat eigene Erkenntnisse vorliegen, von wo diese Drohnen gestartet worden sind?
Nach unseren Informationen, die wir über das NATO Integrated Air Missile Defense unsere eingesetzten Kräfte haben, haben wir keinen Grund, an den polnischen Angaben zu zweifeln.
Herr Kowalczyk?
Eine Frage zur Quadriga-Militärübung, wenn ich darf. Wie ist die gelaufen und wie hoch schätzen Sie das?
Pardon, ob wir erstmal das Thema nochmal abschließen können. Gibt es jetzt zu dem Vorfall noch Fragen? Herr Jessen.
Ja, Herr Müller, weil Sie sagten, Sie könnten hier nicht öffentlich etwas über den Charakter der Drohnen sagen, ob Aufklärung oder Kampfdrohne. Wäre denn aber dieser Unterschied ein relevanter Faktor für die Bewertung des Vorfalls durch die Bundesregierung?
Also erstmal obliegt es nicht mir jetzt hier an dieser Stelle den Vorgang in Gänze zu bewerten. Vor Ort haben die eingesetzten Kräfte im Rahmen der NATO-Einsatzregeln eine Bedrohung abgewehrt. Deswegen ist erstmal die erste Frage, sind diese Kräfte eine Bedrohung für die Sicherheit im NATO-Luftraum? Und das wurde wohl bejaht. Und deswegen haben die polnischen Streitkräfte entsprechend gehandelt.
Ja, das verstehe ich schon. Nur auf der anderen Seite, der Grad von Bedrohung hängt natürlich auch logischerweise ab von der Art der eingesetzten Kampfmittel. Deswegen die Frage, ohne eine Antwort zu erwarten, welche Art von Drohnen war es das? Ist denn aber der Unterschied zwischen Kampf- und Aufklärungsdrohne ein relevanter Faktor für eine Bewertung?
Das fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten, weil auf der einen Seite operationell ist es natürlich nicht immer ganz klar, ob eine Drohne Kampf- oder Aufklärungsdrohne ist. Auf der anderen Seite muss man ja eine Gefahr abwehren, bevor gegebenenfalls die finale Information diesbezüglich da ist. Und sobald eine Bedrohungslage sich darstellt, die gemäß den Einsatzregeln zum Handeln fordert, wird gehandelt. Und das ist letzte Nacht passiert.
Danke.
So, die letzte Frage dazu, Herr Kowalczyk, im weitesten Sinne. Ne?
Ist das genau, Kowalczyk von Bloomberg auch an Herrn Müller. Meine Frage bezieht sich auf die Quadriga-Militärübung in der Ostsee, wie die läuft, ich glaube vielleicht noch ein paar Tage, und wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass es bei der anstehenden Sabbat-Übung zu einer Konfrontation mit Russland kommen könnte, auf hoher See oder im Luftraum? Danke.
Zu Quadriga hatten wir hier in der BPK ja eine größere Pressekonferenz. Der Generalinspekteur hat sich geäußert. Quadriga ist ja nicht abgeschlossen, sondern ich habe jetzt hier nur mein Zettel hier. Wir fahren ja mit weiteren oder wir folgen jetzt mit weiteren Übungen National Guard, die bis zum 12.09. geht. Wir haben Übungen, die im Bereich Norddeutschland stattfinden, im Bereich Litauen stattfinden. Also das ist ongoing. Nach den Informationen, die ich habe, sind die Übungen äußerst aufschlussreich, weil, wie Sie wissen, und auch erfolgreich. Wie Sie wissen, geht es ja zum einen darum, dass wir die militärischen Kräfte vor Ort zur Abwehr von Bedrohungen haben, aber zum anderen auch, dass wir die Kräfte verlegen, und zwar auch geschützt verlegen und in Zeitplänen verlegen, wie wir sie gegebenenfalls bei einer Eskalation an der Ostflanke benötigen würden. Deswegen ist es ongoing und wenn ich mir nur eins erlauben darf, viele der Teilübungen beinhalten natürlich auch die zivil-militärische Zusammenarbeit. Weil, wie Sie wissen, wenn Sie größere Kräftekontingente von jetzt auf gleich an die Ostflanke verlegen müssen, dann müssen Sie öffentliche Straßen nutzen, öffentliche Häfenanlagen in Teilen nutzen. Und das ist einer der wesentlichen Erkenntnisse, diesen O-Plan Deutschland, wir als Drehscheibe, wir als Dreh- und Angelort für diese Verlegungen, dass wir das üben und das macht Quadriga gerade. Zur zweiten Frage, Sabbat, da hat sich auch der Generalinspekteur ganz klar dazu geäußert und die Kernaussage ist für mich, unsere Übung Quadriga ist nicht gegen jemanden gerichtet, es ist eine Verteidigungsübung. Wir testen unsere eigenen Fähigkeiten, um uns im Notfall verteidigen zu können und das ist auch ganz klar nach draußen gerichtet und diese Übung hat nichts mit der russischen Übung zu tun, sondern es gibt zeitliche Überschneidungen, hat der Generalinspekteur auch dargestellt, aber das hat keine inhaltlichen Gründe, sondern wir üben, was das Bündnis können muss, um sich im Notfall zu verteidigen.
Meine Frage hat sich auch mehr darauf bezogen, ob Sie Sorge haben oder das Risiko vorhanden ist, dass es zu Zusammenstößen kommen könnte oder Vorkehrungen treffen.
Also ich glaube, wir von unserer Seite tun alles für eine Deeskalation. Sonst würde ich auch nicht so sprechen, sonst würde der Generalinspekteur nicht so sprechen. Und um ganz klar zu vermitteln, dass wir hier unsere Kräfte beüben und das nicht gegen jemanden gerichtet ist.
Wir kommen zu dem Angriff auf die Hamas-Spitze. Herr Fechtner.
Vielen Dank. Sowohl der Kanzler als auch der Außenminister haben den Angriff Israels in Katar als inakzeptabel bezeichnet. Was folgt jetzt daraus? Ist Deutschland jetzt offener für Sanktionen auf EU-Ebene und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die heutigen Vorschläge der EU-Kommissionschefin?
Herr Fechtner, lassen Sie mich erst einmal noch einmal deutlich machen, was Sie schon paraphrasiert haben. Es ist völlig klar, die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars
ist nicht akzeptabel. Die Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region muss verhindert werden. Und was wir da gesehen haben, birgt natürlich die Gefahr, dass es negative Auswirkungen auch auf jegliche weitere Vermittlungsbemühungen hat. Und der Bundeskanzler hat gestern ganz bewusst mit dem Emir natürlich telefoniert, um auch deutlich zu machen, welche wichtige Rolle Katar in den Vermittlungsbemühungen bisher eingenommen hat. Und das hat der Bundeskanzler sehr deutlich gewürdigt. Für uns kann ich sagen, wir drängen weiterhin auf einen umfassenden Waffenstillstand in Gaza. Dazu gehört natürlich unsere Dauerforderung, wenn ich so sagen darf, dass die Geiseln endlich freikommen müssen, unter denen im Übrigen immer noch auch deutsche Staatsangehörige sind. Und Sie kennen das von mir, ich vermisse oder lasse es auch nicht vermissen, immer wieder den Hinweis zu geben, dass die Hamas natürlich den Schlüssel in der Hand hat, diesen Konflikt sofort zu beenden, indem sie die Waffen niederlegt, die Geiseln freilässt.
Dann die Nachfrage dazu. Die Türkei sprach nach der Attacke von Staatsterrorismus. Teilen Sie die Einschätzung des NATO-Partners?
Ich habe gerade Ihnen das vorgetragen, was ich zu dem Thema sagen kann und möchte.
Herr Kollege.
Ja, gestern wurde also von Bundeskanzler und Außenminister als inakzeptabel bezeichnet, aber es wurde nicht ausdrücklich verurteilt. Und da hat das eine Bedeutung. Und die nächste Frage ist, hat dieser Angriff irgendeine Konsequenz in der Betrachtung der deutschen Staatsräson?
Also das ist eine semantische Differenzierung, wenn ich so sagen darf, die Sie machen, die so nicht zutreffend ist. Sie haben gefragt, hat das eine Bedeutung? Nein, also es ist völlig inakzeptabel und das schließt nach meinem Verständnis natürlich die Verurteilung der Handlungen ein. Ansonsten kommt man nicht zum Ergebnis, dass etwas inakzeptabel ist. Also da gibt es keine Notwendigkeit zur Differenzierung, wie Sie sie gerade gemacht haben.
Und Staatsräson?
Können Sie die Frage noch?
Zweite Frage war, ob das eine Auswirkung hat auf den Begriff der Staatsräson, ob das alles noch gedeckt ist mit diesem Begriff.
Also Sie kennen unsere Grundhaltung zum israelischen Staat und daran ändert sich nichts. Nichtsdestotrotz ist dieser Konflikt natürlich eine sehr dynamische Lage, die ständig neu beurteilt werden muss. Und jetzt steht es an, mit diesem Vorgehen umzugehen. Und das habe ich gerade für die Bundesregierung mit den klaren Worten des Bundeskanzlers, die er gestern gefunden hat, getan.
Frau Jäcke.
Helle, Sie haben gerade eben die Frage von dem Kollegen Fechner gar nicht richtig beantwortet. Also Ursula von der Leyen kündigte heute an in ihrer Rede, die EU werde Zahlungen an Israel aussetzen. Ausgeschlossen davon sind Yad Vashem und die israelische Zivilgesellschaft. Jetzt nochmal, unterstützt die Bundesregierung die von der Leyen angekündigten Maßnahmen gegen Israel? Und gab es im Vorfeld zu dieser Ankündigung Absprachen zwischen der Bundesregierung und Frau von der Leyen?
Frau Jeckel, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, was da heute stattgefunden hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es für diese vorgeschlagenen Maßnahmen bisher im Europäischen Rat keine Mehrheit gab.
Der Grund, warum es dafür keine Mehrheit gab, ist ja auch Deutschland. Also wenn ich den Informationen der DPA Glauben schenken darf, dann hätte es entweder eine Stimme von Deutschland oder eine Stimme von Italien gebraucht, damit die Sanktionen beschlossen werden. Das ist also eine deutsche Blockade. Warum halten Sie daran fest, wenn Sie ja sagen, das Agieren Israels ist inakzeptabel?
Ich habe zu dem, was ich gerade gesagt habe, nichts weiter hinzuzufügen.
Steinkohl. Ja, da ist ein falsches Hütchen drauf, deswegen treffe ich den meisten jetzt nicht. Da müsste eigentlich ein weißes jetzt sein.
Klappt's. Ich möchte auch noch mal die Frage stellen. Erwägt die Bundesregierung weitere Sanktionen als Reaktion auf diesen gestrigen Schritt der israelischen Armee? Die wurden ja auch in Aussicht gestellt vom Kanzler, vom Außenminister, falls die israelische Seite weiter eskaliert.
Wie gerade schon erwähnt, ist das Ganze natürlich ein Prozess, der ständig von uns gemonitort und begutachtet wird. Und jeweils dann entschieden wird, wie wir weiter verfahren. Und ebenso wissen Sie, wenn es dann Dinge zu verkünden gibt, dann erfahren Sie das entweder von dieser Stelle oder von anderer.
Herr Jung?
Zwei Fragen. Sie sagten ja einerseits, dass Sie für einen Waffenstillstand in Gaza sind. Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass Herr Netanyahu und die israelische Regierung nicht spätestens gestern bewiesen haben, dass sie kein Interesse an einem Waffenstillstand haben, kein Interesse an Verhandlungen, kein Interesse an einem Ende des Krieges?
Also Sie spielen ja auf die angekündigte Offensive in Gaza auch an. Da kann ich Ihnen sagen, was wir hier von der Stelle auch schon mehrfach getan haben, dass das Vorgehen natürlich immer weniger erkennen lässt, wie die Freilassung der Geiseln und der Waffenstillstand erreicht werden sollen. Und wir diese Verschärfung dieser Militäroperationen ablehnen.
Und ein anderer Aspekt, mit dem Hintergrund, dass Katar Großaktionär bei Volkswagen, RWE, Deutsche Bank, Siemens, Hapag-Lloyd, Hochtief, also bei vielen deutschen Großkonzernen ist. Wie gefährlich hält die Bundesregierung für die deutschen Großkonzerne die anhaltende deutsche Unterstützung für Israels militärische Vorgehen in der Region? Ich meine, wir haben ja gerade gehört, sie blockieren auf europäischer Ebene Sanktionen, sie unterstützen mit Rüstung. Ist diese anhaltende Unterstützung nicht gleichzeitig eine große Gefahr für die deutschen Großkonzerne, wenn Katar die Daumenschrauben anzieht?
Erstens, Herr Jung, mache ich mir Ihre Prämissen, die Sie gerade...
Das sind Fakten.
Sie nennen es Fakten, ich nenne es Ihre Deutungen und Ihre Prämissen. Die mache ich mir nicht zu eigen, Punkt 1. Punkt 2, die Verknüpfung, die Sie machen, würde ich ebenfalls nicht mitgehen. Die besteht nicht.
Herr Kollege.
Danke, Herr Kehrer von der Agence France-Presse, AFP. Es geht noch einmal um was die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute verkündet hat. Sie hat auch einen Vorschlag gemacht, den handelsbezogenen Teil des EU-Israel-Assoziierungsabkommens frühbeginnend auszusetzen. Und bis jetzt war die Position der Bundesregierung, dass dieses Abkommen eine Möglichkeit angeboten hat zum Austausch mit Israel und daher sehr wichtig war, aufrechtzuerhalten. Hält die Bundesregierung an dieser Position fest oder können Sie sich vorstellen, diesem Vorschlag der Kommissionspräsidenten zuzustimmen? Vielen Dank.
Da wiederhole ich nochmal, was ich gerade auf die Frage von Frau Jeckel schon... Mein Mikro ist eigentlich...
Ja, ist eigentlich an.
Mein Mikro ist an und ich habe den Eindruck, dass es funktioniert. Dann setze ich trotzdem nochmal an, da würde ich nochmal darauf hinweisen, was ich gerade auf die Frage von Frau Jeckel schon geantwortet habe, dass es bisher im Europäischen Rat für diese Vorschläge keine Mehrheit gegeben hat.
Zusätzlich? Entschuldigung, Nachfrage, aber ganz konkret um dieses Abkommen. Ist aus Sicht der Bundesregierung nach wie vor das Aufrechterhalten des Abkommens wichtig, um diesen Austausch mit Israel zu ermöglichen? Danke.
Bisher hat es im Europäischen Rat zu diesen Fragen keine Mehrheit gegeben.
Wenn ich darf. Genau, ich ergänze gerne nochmal zu Ihren Fragen. Also wir haben natürlich die Rede zur Kenntnis genommen, die Rede der Kommissionspräsidentin, und diese Rede zeugt ja davon und zeigt, wie sehr uns hier auf der Regierungsbank, aber natürlich im europäischen Rahmen, die dramatische Lage in Gaza umtreibt. Aber weil Sie jetzt detailliert in die einzelnen Überlegungen oder Vorschläge einsteigen, die hier angesprochen wurden. Frau von der Leyen hat ja selbst gesagt, dass sie zu Details ihrer Vorschläge den konkreten Austausch mit den Mitgliedstaaten suchen möchte und auch suchen muss. Und es ist ja völlig klar, dass die Bundesregierung sich da dann an einem Dialog in der Sache, an den Fragestellungen, die betroffen sind, uns beteiligen werden. Wir werden uns aber hier nicht, und da bitte ich um Verständnis, werden aber Sie nicht an den internen Gesprächen, die wir mit Frau von der Leyen oder auch im Rahmen der EU führen, beteiligen können.
Herr Tufik-Nier.
Herr Hille, nochmal eine Frage zum Anschluss an eine Frage des Kollegen. Sollte Israel zur Rechenschaft gezogen werden vor dem Hintergrund des gestrigen Angriffs, und Sie haben nochmal die Waffenstillstand erwähnt, Diese Verhandlungen fanden ja in Doha statt. Das heißt, Israel hat zu einer Zeit angegriffen, als diese Verhandlungen gerade stattfinden. Nochmal, gefühlt bombardiert Israel den halben Nahen Mittleren Osten jetzt. Wann ist für Sie der Punkt, wo Sie sagen, es reicht?
Herr Tufik Nia, auch da wiederhole ich gerne nochmal, was ich gerade gesagt habe. Die Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität Katars ist natürlich völlig inakzeptabel. Das hat der Bundeskanzler gestern Abend gesagt. Und natürlich besteht durch so ein Vorgehen auch die Gefahr einer Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region. Und was das für die Vermittlungsbemühungen bedeutet, haben wir gerade auch schon angestoßen. Und das brauche ich hier nicht weiter auszuführen, dass das natürlich eine Belastung dafür ist. Und diese Position hat der Bundeskanzler gestern gegenüber dem Emir von Katar deutlich gemacht. Und natürlich stehen wir auch weiter in Kontakt mit der israelischen Seite und machen da sehr klar, wie wir die Situation sehen. Und über das weitere Vorgehen hat ja Frau Deschauer gerade eingeordnet, wie wir mit den Vorschlägen, die heute aus Brüssel gekommen sind, umgehen.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich habe jetzt Herrn Rinke, Herrn Jessen, Frau Jeckel und Herrn Warweg dazu. Ja, ja, klar, deshalb versuche ich das jetzt zu begrenzen und damit begrenze ich dieses Thema. Und dann haben wir ja noch einen Sack voll andere Themen. Dann Herr Rinke.
Danke. Die Frage auch wahrscheinlich an Herrn Hille. Nochmal nach den roten Linien. Es gibt ja Hamas-Vertreter, die auch in der Türkei sitzen, nachdem Israel jetzt diverse Länder angegriffen hat. Hätte ich ganz gerne gewusst, ob für die Bundesregierung ein Angriff auf die Türkei eine rote Linie wäre, zumal es ein NATO-Partner ist.
Ich möchte noch einmal in dem Zusammenhang deutlich machen, es gibt eine Partei, die den Schlüssel in der Hand hält, diesen Konflikt unmittelbar zu beenden. Und das ist die Hamas. Die Hamas muss die Waffen niederlegen, die Hamas muss die Geiseln freilassen. Und dann ist dieser Konflikt im nächsten Moment beendet. Zu allen weiteren hypothetischen Fragen, was wäre, wenn, wird es Sie nicht wundern, lasse ich mich von dieser Stelle nicht ein, Herr Rinke.
Herr Jessen.
Frage an Frau Deschauer. Hat das Auswärtige Amt erwogen, den israelischen Botschafter einzubestellen? Das ist ja auch bei der Schwere der Zurückweisung durch die Bundesregierung nicht ganz unplausibel, oder?
Sie kennen das hier, wenn wir etwas mitzuteilen haben, dann machen wir das sehr gerne, aber in die internen Überlegungen unseres Hauses und der Bundesregierung würden wir jetzt nicht den tiefen Einblick gewähren wollen, den Sie sich erwünschen.
Nachfrage an Herrn Hille. Am Montag haben wir ja darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, bereits genehmigte Waffenlieferungen doch nicht auszuliefern, ohne Zeit und Raum verschieben zu müssen, wenn nämlich die Genehmigung widerrufen wird. Ist die jetzige Situation ein Anlass für die Bundesregierung, bereits erteilte Waffenlieferungen an Israel zu widerrufen?
Herr Jessen, also es freut mich oder ich bin beeindruckt, mit welchem Unnachgiebigkeit Sie und der Kollege Jung sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe noch einmal, um da möglichen Gegensätzen, die Sie immer versuchen aufzumachen oder Interpretationen, die Luft rauszulassen, noch einmal die Pressemitteilung vom 8. August mitgebracht und würde Ihnen noch einmal vorlesen, was der Bundeskanzler damals beschlossen hat. Und zwar heißt es da, unter diesen Umständen, vorher geschildert, wie sich das Vorgehen der Israelis verstärkt hat, unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Ja, das ist mir bekannt. Deswegen auch
manchmal habe ich den Eindruck nicht, deshalb habe ich es nochmal vorgelesen.
Ja, ist mir bekannt, was Sie auch daran erkennen können, dass zwei Tage später, genau auf dem Hintergrund dieser Meldung, wir, auch ich, Sie dazu befragt haben. Ich habe mich jetzt bezogen auf Ihre Äußerung von der vergangenen Woche, als Sie sagten, es sei ja unmöglich, bereits genehmigte Lieferungen dann doch nicht auszuliefern, weil das ja eine Verschiebung von Zeit und Raum wäre. Das waren Ihre Worte. Am Montag dieser Woche wurde geklärt, dass sehr wohl bereits genehmigte Lieferungen in der Auslieferung gestoppt werden können, wenn die Genehmigung zurückgezogen wird, was jederzeit möglich ist. Deswegen ist die Frage völlig legitim und logisch, ob die derzeitige Situation für die Bundesregierung Anlass bietet, bereits erteilte Liefergenehmigungen von Waffen an Israel zurückzunehmen. Bitte antworten Sie.
Das tue ich, Herr Jessen. Den Widerspruch, den Sie zum wiederholten Male zu versuchen aufzumachen, den gibt es nicht. Und da wir dieses Thema hier jetzt schon, ich weiß nicht, zum 5. oder 6. Mal behandeln, ist, glaube ich, auch alles zu dieser Frage gesagt. Ich habe Ihnen gerade die Ausgangsformulierung aus der Pressemitteilung noch einmal zu Gehör gebracht und damit würde ich es dann auch bewenden lassen.
Frau Jeckel.
Danke, mein Name ist übrigens Jeckels. Wenn Sie ab und zu mal in die Taz schauen würden, wüssten Sie das. Ich kann es sehr empfehlen.
Entschuldigung, was
mein Name Jeckels, ist Jeckels.
Wir haben das S vergessen beide.
Yeah. Pardon, ah, Frau Kollegin. Frau Jeckels, das tut mir leid.
Alles klar.
Wird mir nicht mehr passieren.
Super. Herr Hele, Sie müssen es wirklich noch mal erklären. Also die Bundesregierung ist für einen Waffenstillstand, sie ist für die Freilassung der Geiseln. Jetzt gibt es einen Akteur, der das mit aller Kraft verhindert, dass es zu einem Waffenstillstand kommen könnte, weil dafür bräuchte es ja nun mal erfolgreiche Verhandlungen. Und gleichzeitig unterstützen Sie weiter diesen Akteur. Wie macht das Sinn?
Frau Jeckels, ich scheine das S vergessen zu haben bei Ihrem Namen, was mir leid tut, aber Sie scheinen den Gesamtkontext etwas aus dem Auge verloren zu haben. Der Anlass und der Aggressor in diesem Konflikt, das ist die Hamas. Die Hamas hat deshalb auch den Schlüssel in der Hand, diesen Konflikt sofort zu beenden, indem sie die Waffen niederlegt und indem sie die Geiseln freilässt. Diese Perspektive bitte ich, nicht völlig aus dem Auge zu verlieren.
Herr Hille, ich kann Ihnen versichern, dass ich diesen Gesamtkontext sehr, sehr gut kenne, da ich mich schon lange damit auseinandersetze. Sie wissen, wenn Sie rational auf diese Sache schauen, dass nur Verhandlungen und erfolgreiche Verhandlungen mit dem anderen Kriegsakteur, das ist die Hamas, zu einem Waffenstillstand führen können. Das hat nichts damit zu tun, wie ich die Hamas bewerte, sondern das ist einfach jedem, der sich mit dem Thema auskennt, ganz klar. Wenn jetzt aber diese Akteure, die Verhandler, bombardiert werden, dann wird ja jede Möglichkeit, hier zu einer Lösung zu kommen, torpediert. Wie macht es Sinn, nochmal, wie macht es Sinn, dass man die Akteure, die das machen, weiterhin unterstützt, wenn man gleichzeitig sagt, man will sich für einen Waffenstillstand einsetzen, der nur mit Verhandlungen möglich ist?
Frau Jeckels, ich glaube, ich habe sehr klar unsere Position zu dem Vorfall von gestern hier zur Kenntnis gegeben. Der Bundeskanzler hat es gestern Abend getan. Ich tue es gerne noch einmal. Die Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität Katars ist völlig inakzeptabel. Und damit, auch wenn Ihnen das nicht reicht, aber damit müssten Sie dann bitte leben. Was mehr werde ich zu dem Thema jetzt hier von der Stelle nicht sagen.
Herr Warbeck.
Der Außenminister hat gestern bei seiner Erklärung abschließend erklärt, die aktuelle Eskalation ist ein Ergebnis des abscheulichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Das wurde jetzt gerade von politischen Beobachtern gerade in Nahost als schlussendlich doch Legitimierung dieses Bombardements in Doha interpretiert. Frau Deschauer, könnten Sie uns da nochmal klarstellen, was der Außenminister mit diesem abschließenden Satz gemeint hat?
Also, Herr Warwick, ich weiß nicht, ob Sie die Erklärung in ihrer Gänze vor Augen haben. Oder
habe ich.
Das ist natürlich sehr hilfreich, um sie auch dann in Gänze verstehen zu können. Ich spreche hier von keinen abschließenden Sätzen, sondern ich spreche hier von einer Stellungnahme des Außenministers angesichts der gestrigen Eskalation, wo er sich sehr klar geäußert hat, wo er sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die territoriale Souveränität Katars hier verletzt wurde und auch die Bemühungen, die so dringenden Bemühungen zur Freilassung der Geiseln und eines Waffenstillstands natürlich hier gefährdet werden. Insofern eine sehr klare Äußerung, aber ich möchte Ihnen doch schon auch gerne noch mal den 7. Oktober 2023 in Erinnerung rufen, über diesen schrecklichen Anlass, wir ja jetzt seit geraumer Zeit hier uns regelmäßig in der Bundespressekonferenz austauschen. Ob Sie dann Sätze als abschließend oder wie auch immer bewerten, das bleibt Ihnen sehr gerne überlassen.
Zusatz?
Herr Hille, Sie haben jetzt zum zweiten Mal erklärt, die Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität Katars sei inakzeptabel. Jetzt, das wurde auch von den Kollegen schon angesprochen, hat Israel jetzt nicht nur Katar angegriffen, sondern in den letzten Monaten auch regelmäßig unter anderem den Libanon und Syrien. Da würde mich interessieren, wieso hat denn die Bundesregierung bisher kein einziges Mal die Angriffe, die Luftangriffe und nicht nur Luftangriffe, auch die Bodenangriffe auf den Libanon und in Syrien ebenfalls als Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität verurteilt?
Ich habe dem, was ich jetzt heute zu diesem Thema hier gesagt habe, nichts weiter hinzuzufügen, Herr Warwick.
Neues Thema, Herr Schmidt-Denkler.
Sehr schön. Eine Frage an das BMI und auch vielleicht an das Justizministerium. Es geht um nach unseren Recherchen den umfangreichen Missbrauch von Sprachzertifikaten, die man ja braucht zur Erlangung von Aufenthaltstiteln und auch bei Einbürgerungsverfahren. Ich wollte fragen, ob Sie sich schon eine Meinung dazu gebildet haben, welche Maßnahmen Sie ergreifen, um diesen Missbrauch zukünftig abzustellen und welche Erkenntnisse Sie haben. Danke.
Danke. Also zu diesem Thema ist zu sagen, dass die deutsche Staatsangehörigkeit den Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses bildet und deswegen ein sehr hohes Gut ist, dass wir konsequent vor Betrug schützen müssen. Und daher ist es unabdingbar, dass die persönliche Vorsprache der Antragstellenden im Einbürgerungsverfahren unerlässlich und möglichst früh im Prozess erfolgen soll. Weil offensichtlich lässt sich da auch feststellen, wie die Sprachkenntnisse der jeweiligen Person tatsächlich liegen. Und um diese Verfahren wirksam vor Fälschung zu sichern, stehen wir im engen Austausch mit den Ländern und etwa auch über die Nutzung von besonders verlässlichen Testanbietern in diesem Zusammenhang.
Nachtrag nochmal, kann ich jetzt daraus schließen, dass Sie diesen Missbrauch in Abrede stellen und sagen, Sie haben alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, damit es nicht zu diesem Missbrauch kommt? Es gibt ja, wenn ich das noch sagen darf, aus der Unionsfraktion Forderungen, Herr Thrum beispielsweise, der sagt, es müssten alle Verfahren, die jetzt in den Verdacht geraten, dass sie möglicherweise eben nicht korrekt abgelaufen sind, nochmal neu aufgerollt werden, möglicherweise auch Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden.
Also zu tatsächlichen oder etwaigen Missbrauchsfällen habe ich mich nicht geäußert. Ich kann Ihnen zu Ermittlungsständen keine Erkenntnisse liefern. Das liegt auch dann jeweils in Länderangelegenheit. Und ich kann vielleicht grundsätzlich sagen, dass für den Prozess und die Verleihung der Staatsangehörigkeit die jeweiligen Ausländerbehörden zuständig sind. Und für die zu Rede stehenden Sprachzertifikate gibt es unterschiedliche Anbieter. Und die kann ich nicht vollständig bewerten. Ich kann Ihnen sagen, dass die Anbieter, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit nutzt, dass die als sehr verlässlich eingeschätzt werden und dass es bis der da hinsichtlich möglicher Missbrauchsfälle bisher jetzt keine Statistik gibt, die ich Ihnen mitteilen kann, aber die Verlässlichkeit als gut eingeschätzt wird. Aber darüber hinaus zu anderen Sprachzertifikaten und möglichen Fälschungen kann ich keine Aussage treffen, weil es da verschiedene Anbieter gibt und die Ausländerbehörden frei sind, jeweils welche Sprachzertifikate sie zulassen und wie sie die genau im Detail prüfen. Und um auch möglichen Missbrauch und die Anzahl möglicher Fälle und die Erfahrungen überhaupt, die die Länder haben, zusammentragen zu können und das zu bewerten abschließend, findet halt dieser von mir angekündigte Austausch oder soll dieser von mir angekündigte Austausch mit den Ländern stattfinden, um genau da Klarheit zu erhalten, um gegebenenfalls Missbrauchsfälle zukünftig noch besser verhindern zu können.
Ich kann da nichts hinzufügen.
Dann neues Thema, Herr Braun.
Eine Frage ans Umweltministerium und ans Kanzleramt. Es gibt im Augenblick einen veritablen Konflikt zwischen Herrn Schneider und dem Kanzleramt bei der Frage, wie geht man weiter vor beim Thema CO2. Ich würde gerne vom Umweltminister wissen, warum ist der Zorn so groß? Und ich würde gerne vom Kanzleramt, also von Herrn Hille, wissen, wie dieser Konflikt gelöst werden soll.
Möchte anfangen?
Gerne.
Fange ich mal an. Sie beziehen sich auf Äußerungen des Ministers, die ja auch schon vorgestern Gegenstand waren hier in der Regierungspressekonferenz. Insofern kann ich da eigentlich nur ergänzen, nochmal den generellen Hinweis, dass die Aussagen des Ministers für sich stehen. Und ansonsten, denke ich, ist klar, was die deutsche Position ist für das EU-Klimaziel 2040, nämlich das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und aus meiner Sicht, denke ich, ist das nicht nur aus unserer Sicht so klar, aber ich will mir jetzt nicht anmaßen, für die Bundesregierung zu sprechen, sondern da würde ich das Wort an Herrn Hille geben.
Vielen Dank, das mache ich gerne. Herr Braun, als erstes, also den, wie haben Sie es genannt, virulenten Konflikt mache ich nicht aus. Und das entnehmen Sie vielleicht auch den Worten des Kollegen vom BMU. Wir haben im Koalitionsvertrag klar vereinbart, wie unsere Position ist. Ich lese es gerne einmal vor. Wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen, heißt es im Koalitionsvertrag, dass das gilt und etwas weiter unten, das europäische Klimazwischenziel für 2040 in Höhe von -90% gegenüber 1990 unterstützen wir. Das ist die Position der Bundesregierung. Jetzt geht es darum, wie wir diese Position in den, wie Sie wissen, äußerst komplizierten Verhandlungen in der Europäischen Union bestmöglich zum Tragen bringen. Und da finden innerhalb der Bundesregierung noch die Absprachen statt, wie das am besten zu erreichen ist. Aber in der Sache gibt es da keinen Dissens.
Also der Minister hat gestern Abend noch mal ziemlich deutliche Worte gefunden, dass ihn das ziemlich stört, dass es da eben keine Einigung gibt. Deswegen sprach ich von einem veritablen Konflikt. Man kann das so oder so interpretieren, aber nach Lösung klingt es vorläufig noch nicht. Wie wollen Sie das lösen? Wie soll es dazu kommen, dass der Minister künftig sagt, ist alles in Ordnung, wir kriegen das gemeinsam hin? Hat er gestern Abend eindeutig definitiv nicht gesagt.
Herr Braun, ich weiß nicht, was der Minister gestern Abend eindeutig oder nicht eindeutig gesagt hat. Ich kann Ihnen sagen, was die Position der Bundesregierung, des Bundeskanzlers und des Bundesumweltministers ist, nämlich die, wie sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Das habe ich Ihnen gerade verlesen, sodass es da keinen Zielkonflikt gibt. Es finden jetzt noch Absprachen statt, in welcher Schrittfolge, wie technisch man sich auf europäischer Ebene dazu am besten verhält. Aber das ist kein veritabler Konflikt, wie Sie es nennen.
Frau Buschow?
Ja, eine Nachfrage dazu, Herr Hille. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind, wie haben Sie es formuliert, es geht jetzt darum, wie man die Position in den Verhandlungen bestmöglich zum Tragen bringt. Wenn ich Herrn Fichtner vom Montag richtig im Ohr hatte, sagte er, das ist der 18. September, ist ja nicht mehr weit hin. In der nächsten Woche gibt es einen Umweltrat in Brüssel, wo genau das geschehen soll. Heißt das, Sie haben Zweifel, dass das an dieser Stelle schon der Fall sein wird?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass dazu innerhalb der Bundesregierung noch Abstimmungen laufen, in welcher Schrittfolge oder in welchen Gremien was wie besprochen wird. Es wird auch einen informellen ER geben Anfang Oktober und um diese Fragen dreht es sich.
Herr Rinke dazu?
Ja, es zählt eigentlich genau auf denselben Punkt, Herr Hehler. Ich formuliere es einfach mal anders. Droht, dass beim EU-Umweltrat nächste Woche Deutschland ein German Vote, also eine Enthaltung einnehmen wird, weil man sich innerhalb der Bundesregierung eben bisher doch noch nicht geeinigt hat.
Sie wissen, wie wir mit hypothetischen Fragen umgehen. Dazu verhalten wir uns üblicherweise nicht. Ich kann nur noch einmal sagen, es gilt das, was im Koalitionsvertrag steht. Das habe ich gerade gesagt, das habe ich gerade verlesen. Und sodass es ein Problem, wie Sie es versuchen, aufzumachen, sozusagen aus unserer Sicht nicht gibt.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, die Vermeidung des German Vote ist ja ein ausdrückliches Ziel dieser Bundesregierung. Das ist ja kein hypothetisches Ziel, sondern eins, was festgeschrieben ist. Wird man versuchen, bis nächste Woche den Umweltrat eine gemeinsame Position zu finden, um das zu vermeiden?
Das beinhaltet, was ich gerade gesagt habe, dass die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung dazu laufen, aber noch als Randbemerkung, zu einer Abstimmung verhalten kann man sich nur, wenn es eine Abstimmung gibt. Auch das ist ja eine Frage sozusagen, aber
Ich verstehe Ihr Interesse, mehr kann ich Ihnen aber heute von dieser Stelle nicht sagen, außer noch einmal zu betonen, dass wir zu den Zielen, wie ich sie gerade zitiert habe, mehrfach stehen und jetzt noch die Abstimmungen dazu laufen, wie wir das auf europäischer Ebene am besten erreichen.
Dazu vielleicht kann ich da noch ergänzen.
Bitte.
Ja, nur eine ganz kleine Ergänzung. Also, damit es nicht verwirrender jetzt vielleicht verbleibt als notwendig. Erst gestern kam ja auch ein Vorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft. Und wenn wir jetzt sagen, dass es noch Abstimmungen gibt innerhalb der Bundesregierung, hat das natürlich auch damit zu tun, dass man sich jetzt angucken muss, wie man den dänischen Vorschlag im Einzelnen bewertet. Aber das Entscheidende haben ja jetzt sowohl Herr Hille als auch ich mehrfach gesagt, dass was die gemeinsame Geschäftsgrundlage der Bundesregierung betrifft, Einigkeit herrscht. Das ist der Koalitionsvertrag, die darin festgelegte Position der Bundesregierung für das 2040er Ziel. Und natürlich ist es unser Ziel, im Umweltrat dieser Position eben Unterstützung für diese Position zu gewinnen. Aber es gilt jetzt eben auch, erst einmal zu gucken, wie sich die Abstimmungen beziehungsweise wie sich die Verhältnisse dann auch unter den Staaten zum dänischen Vorschlag entwickeln werden. Also wenn es da noch Abstimmungen gibt, dann hat es nicht damit zu tun, dass Zweifel an der im Koalitionsvertrag verankerten Position bestünden, sondern eben, dass es ein noch laufender Prozess ist.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Wir sind weit fortgeschritten in der Zeit. Ich gebe uns noch 5 Minuten. Gibt es jetzt Fragen, die einen zeitlichen Bezug zu heute haben und keinen Aufschub haben für Freitag? Ich weiß wieder, jetzt gehen alle Arme dann trotzdem hoch. Frau Kollegin, wir gehen jetzt so weit, bis wir die 5 Minuten voll haben und dann mache ich Schluss.
Ilanit Spinner, ARD Hauptstadtstudio. Und zwar geht es um den Tag der wohnungslosen Menschen morgen, daher eben keinen zeitlichen Aufschub. Frage an das Bauministerium. Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, das Problem bis 2030 zu überwinden. Wie soll das bei gleichzeitig steigenden Zahlen von Betroffenen gelingen? Und will die Bundesregierung an diesem Ziel festhalten?
Genau, vielen Dank für die Frage. Wir wissen, dass morgen der Tag ist. Wir halten natürlich an dem Ziel fest. Zu den konkreten Maßnahmen würde ich jetzt aber gerne nachreichen. Ich finde es gerade auf die Schnelle nicht.
Ja, dann wird das nachgereicht. Ist das okay? Herr Jung, Aktuelles?
Weil wir Gaza noch machen wollten, Herr Vorsitzender, hatten Sie ja vorhin bei Katar.
Wir waren bei Gaza, also ich hatte das doch zusammen. Nee,
also der Krieg in Gaza an sich, Frau Descher.
Ja, wir hatten das eigentlich alles zusammen. Ich rufe das jetzt nicht nochmal auf.
Ja, das ist aktuell.
Aber jetzt haben wir, also wir haben wirklich ausreichend Gaza.
Krieg in Gaza an sich war nicht das Thema, Vorsitzender. Ja. Das hatten wir vorhin abgesprochen, dass Sie das
Wir hatten das gar nicht abgesprochen. Sie hatten mich gefragt und ich habe gesagt,
wir machen das. Sie haben mich nicht nochmal rangenommen. Das war vorhin abgesprochen.
Also ich rufe jetzt Gaza nicht nochmal auf.
Ich aber. Dann
machen wir am Freitag. Nein, Herr Rinke, Sie hatten auch noch eine Frage.
Was ist denn das?
Gut, Sie ziehen zurück. Nee, Herr Rinke zieht zurück. Insofern, ich mache das Fass jetzt nicht auf. Das können wir dann auch am Freitag nochmal besprechen. Dann können wir das Thema nochmal aufrufen. So, dann sind wir für heute durch mit 1/4 Stunde Überzug. Und ich beende das für heute, die Bundespressekonferenz. Bedanke mich fürs Kommen.